Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Hatten Sie sich auch gestern auf Lichterglanz gefreut? Ich finde das immer eine tolle Aktion, wenn da in der Innenstadt die Fackeln vor den Geschäften brennen und alle Leute unterwegs sind und ja, man so in Ruhe shoppen kann, sonst nicht so mein Ding, aber bei Lichterglanz habe ich schon mal eine richtig tolle Hose gekriegt, war super. Meistens gibt es ja dabei auch so besondere Angebote. Schließlich wollen die Geschäfte auch locken. Naja, und weil gestern die lange Nacht nicht war, da habe ich es doch gleich heute früh verpasst mit der Zeitumstellung und stand um 6 beim Bäcker. Also das hat alles Folgen, ne? Richtig schade, dass das gestern nicht so gemütlich in der Stadt war. Müssen wir uns damit trösten, dass der nächste verkaufsoffene Sonntag für Nikolaustag geplant ist. Frank, an deinem Geburtstag kann man dann mal richtig einkaufen gehen am 6. Dezember. Einer von 4 verkaufsoffenen Sonntagen, die es in diesem Jahr und auch in den vergangenen Jahren schon gab und die geplant waren. Als das eingeführt wurde mit den verkaufsoffenen Sonntagen, gab es ja echt Diskussionen im Stadtrat. So ähnlich wie jetzt in Baden-Württemberg, da hatte das Bundeswirtschaftsministerium zusätzliche Verkaufssonntage angeregt, um die Folgen der Pandemie für den Handel abzumildern. Vertreter der CDU, die argumentierten dort in trauter Zweisamkeit mit den Leuten von Verdi dagegen. Man darf den Sonntag nicht schleifen, sagte der süddeutsche Innenminister Strobel in der vergangenen Woche. Jesus hat das offenbar selbst nicht so verbissen gesehen. Auf jeden Fall lesen wir von ihm im Markus-Evangelium im 2. Kapitel, im Predigttext für den heutigen Sonntag. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging, Jesus nämlich. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wir gingen das Haus Gottes zur Zeit Abiatars des hohen Priesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Haben die Pharisäer nicht recht? Das Sabbatgebot, die Frage, wieso heute Sonntag und nicht Sabbat, die lassen wir einfach mal raus, das wäre ja nochmal ein eigenes Thema. Also das Feiertagsgebot ist schließlich eins der am meisten gefährdetsten. Ehe man jemanden umbringt, arbeitet man doch eher am Sonntag. Es gehört ja auch zu den 3 Geboten, die unser Verhältnis zu Gott betreffen, die ersten 3. Und das mit gutem Grund. Unser Verhältnis zu Gott hängt an der Zeit, die wir mit ihm verbringen. Wir brauchen Zeit, um auf ihn zu hören. Wir brauchen Zeit, einfach mal zweckfrei, um mit ihm zusammen zu sein. Jede Beziehung lebt von gemeinsam verbrachter Zeit, die nicht immer schon darauf ausgerichtet ist, irgendetwas zu schaffen, zu tun oder fertig zu machen. Und da haben die Pharisäer den Finger drauf gelegt, doch ganz zu Recht. Wir haben von denen oft so ein kruses Bild von den Pharisäern, aber eigentlich waren das keine abgehobenen Leute, im Gegensatz zu den Sadduzäern zum Beispiel. Das waren keine Leute, die fern vom Alltag sich irgendwas Frommes zusammenträumten und meinten, das müsste nun jeder erfüllen. Sie lebten damals wie alle anderen, waren ein bunter Haufen aus sehr unterschiedlichen Menschen. Ihren größten Zulauf hatten sie aus der gesellschaftlichen Mitte von Handwerkern, Kaufleuten, Bauern. Also Leute, die im wahrsten Sinne des Wortes mit beiden Beinen mitten im Leben standen. Josephus stellt zum Beispiel fest, dass die Pharisäer wahrscheinlich die größte und breiteste Volksbewegung, religiöse Volksbewegung damals unter den Juden waren. Sie lebten wie alle anderen, waren im Alltag geerdet. Menschen wie du und ich. Und das machte sie am Ende auch glaubwürdig. Weil sie sich ja bemühten, selbst das umzusetzen, was sie sagten, konnten sie sich auch mit anderen vergleichen, konnten das anderen zumuten. Wenn ich das schaffe, dann du doch auch, oder? Und deshalb passten sie auf, aufeinander und auf andere. Sie passten auf, wie das auch unter uns geschieht, mit den Menschen, die um uns herum leben. Sieh mal, was der macht. Sieh mal, was dort los ist. Und ihr Aufpassen geschieht dann durchaus mit einem gewissen Vorverständnis. Sieh mal, die Schüler von dem Jesus, die ernten am Feiertag. Dass da Ähren abgeknuspert werden, das hätte man ja durchaus auch als Essen deklarieren können. Und Essen war erlaubt am Sabbat, jeder musste essen, man durfte es nicht vorbereiten, es war am Tag vorher schon fertig gemacht, aber Essen gehörte zum Lebensgenuss und zu diesem besonderen Tag natürlich dazu. Aber die Pharisäer sagten, die ernten und verarbeiten, das geht überhaupt nicht, das passt nicht zum Ruhetag. Die ernten und verarbeiten, das ist verboten, allerstrengstens verboten. Und du bist verantwortlich, Jesus. Sieh mal, deswegen wird er ja auch angesprochen. Guck mal, was deine Leute da machen. Du bist verantwortlich. Das erste Bild. Ich weiß nicht, finden Sie das auch? Das ist schon eine schwierige Geschichte mit dem Aufpassen und dem Verantwortlichsein, mit dem Vergleichen. Wie vieles ist diesem Umgang miteinander, diesem Aufpassen doch geschuldet, was wir tun. Wie viel würden wir sonst gar nicht machen, wenn die anderen nicht aufpassen würden? Es geschieht nur wegen der Meinung der Leute, so für den gesellschaftlichen Mainstream. Ich möchte doch nicht ins Gerede kommen. In der Stadt ist das ja nicht so, aber wir haben gestern in Niesky oder auf den Dörfern ist das ja ähnlich, natürlich das Grab wieder gemacht, dass, wenn das jemand sieht, wie das aussieht, da, das muss doch. Also, bitteschön. Ich möchte nach außen doch immer gerne den Eindruck vermitteln, als hätte ich alles im Griff, was von mir erwartet wird. Auch wenn ich es gerade nicht schaffe. Auf gar keinen Fall möchte ich am Ende mit der Verantwortung dastehen, alleine dastehen. Da schließe ich doch lieber noch eine weitere Versicherung ab, obwohl mich das Geld eigentlich reut und ich es für Sinnvolleres ausgeben könnte. Aber dann bin ich die Verantwortung los. Da wird Unfall geschult, ich muss das auch immer wieder machen. Und keiner hört hin. Wichtig ist am Ende die Unterschrift auf dem Bogen. Jetzt hast du die Verantwortung, jetzt bist du geschult, jetzt weißt du und jetzt bin ich die Verantwortung. Los, die ist jetzt bei dir. Hauptsache Unterschrift. Gemeinden haben Angst, dass ein positiver Corona-Befund auf den Gottesdienst zurückgeführt wird. Wir wollen doch nicht ins Gerede kommen und in der Zeitung stehen und dafür verantwortlich gemacht werden. Und so haben wir Angst vor der Verantwortung und passen aufeinander auf und vergleichen. Der Hauptmeinung geschuldet. In jeder Situation entsteht so eine Hauptmeinung, in jeder Zeit. Mal heißt es, ich bin Charlie, ein andermal Me Too oder und du gräbst am Sonntag im Garten. Wie reagiert Jesus jetzt? Er hätte ja sagen können, die sind volljährig. Die könnt ihr selber fragen. Das sind erwachsene Leute. Aber das sagt er nicht. Er sagt nicht, fragt sie selber. Er nimmt die Anfrage entgegen. Er hat keine Angst anzuecken und er hat auch keine Angst, die Verantwortung zu übernehmen. Er kann es auch, wie wir gleich danach lesen. Er hat gute Argumente. Jesus sagt nicht, egal, wie Matthias Wendler das so schön singt. Er ist ja gekommen, das ist ja auch nicht egal, er ist ja gekommen, um die Tora, die Wegweisung, die Gebote, wie wir sie oft übersetzen, er ist ja gekommen, die Wegweisung zu erfüllen, die Wegweisung zum Leben. Er weiß, dass die Gebote der Juden, dass die Gebote des Alten Testaments nichts sind, was uns einengen will, sondern etwas, was den Weg ins Leben frei machen will. Vergangene Woche ist in Frankfurt das Jüdische Museum wieder eröffnet worden. Und da gibt es so eine ganze Abteilung, Frag den Rabbi. Und es war sehr schön zu sehen, da kann man dann so an großen Bildschirmen Fragen stellen und dann antwortete einem da einer. Und ich fand es toll, dass gerade in den Nachrichten genau dieser Teil gesendet wurde, wo ein Rabbi erklärt, die Tora ist unsere Wegweisung zum Leben. Die Gebote sind das, was uns das Leben aufschließt. Das will uns helfen, gut ans Ziel zu kommen, gut miteinander umzugehen. Mit Gott in Gemeinschaft zu sein, war eine tolle Sache. Tora ist nicht Gesetz, sondern Wegweisung. Und Jesus nimmt es ja an anderen Stellen auch durchaus ernst, zum Beispiel bei der Tempelsteuermünze. Da lässt er extra den Petrus einen Fisch fangen, der die Münze im Maul hat. Er will nicht das Argument liefern, als wäre seine Botschaft der Freiheit ein Vorwand für Geiz. Aber an dieser Stelle sagt Jesus drei Dinge. Er übernimmt die Verantwortung, er sagt nicht egal, sondern er sagt etwas anderes. Das erste, haltet mal den Ball flach, Jungs. Guckt euch doch mal eure großen Vorbilder an. Den David zum Beispiel. Lief doch bei dem auch nicht hundertprozentig. Er sucht sich ausgerechnet eine Begebenheit aus dem Leben Davids, wo der nun gegen alle religiösen Vorschriften verstößt. Die Schaubrote zu essen, also das war ja nun mal der absolute Super-GAU, den sich einer vorstellen konnte. Lief doch bei ihm auch nicht hundertprozentig. Warum vergleichen und beurteilen wir denn? Weil wir meinen, man könnte es irgendwann hinkriegen. Man könnte es selbst schaffen, wenn man sich nur richtig organisiert. Und die Vorbilder sind dann immer so das Beispiel, dass es ja doch geht. Aber haut ja auch bei denen nicht hin. Großer Irrtum. Wenn wir den Eindruck aufrechterhalten wollen, bei uns klappt's, wir schaffen das, wir kriegen das hin, dann müssen wir dafür so viel verbergen, beschönigen, erklären, richtig stellen, das ist doch alles am Ende nicht echt. Das ist doch nicht, das trägt doch nicht. Es ist doch auch nicht das Schlimmste, wenn wir versagen. Also haltet mal den Ball flach bei eurem Vergleichen. Guckt euch um, guckt euch selber an und dann merkt ihr, dass es bei jedem Dinge gibt, die ihr nicht hinkriegt. Das ist Nummer eins, was Jesus sagt. Ist auch noch nicht das Wichtigste, die zwei anderen Sachen sind noch wichtiger, aber das ist eine Einsicht, die hätte auch jeder sagen können und die ist aber als Einstieg schon mal wertvoll. Wenn ihr euch so umguckt, wenn ihr sagt, sieh mal, dann überlegt doch mal, wer kriegt es denn hin? Gott jedenfalls begegnet uns nicht zuerst mit Erwartungen. Und das ist das Zweite, was Jesus sagt. Das ist ganz wichtig. Er sagt, das Zweite, Gott will dich doch beschenken. Der Feiertag ist ein Geschenk an dich. Keine Zwangsjacke, keine Freiheitsberaubung. Es ist ein großes Geschenk Gottes an dich. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Dein Geschenk, hier ist es. Und wenn jemand wirklich beschenkt wird, wenn jemand ein großes Geschenk kriegt, dann führt das ja häufig jedenfalls dazu, dass er auch selber großzügig denken kann. Wer beschenkt ist, für wen gesorgt ist, der muss sich ja nicht pausenlos drum drehen, dass er auch nicht zu kurz kommt. Beschenkte Menschen sind großzügig und können sich dann um andere kümmern. Und dafür ist Jesus nun ein gutes Beispiel. Wenn wir das zweite Kapitel, aus dem dieser Abschnitt des Markus-Evangeliums, aus dem dieser Abschnitt stammt, mal insgesamt lesen, dann merken wir, wie er sich ringsrum um andere kümmert. Da wird ein Gelähmter geheilt, den die Freunde zu ihm bringen. Da ruft er den Levi, den Zolleinnehmer, der da sitzt und wahrscheinlich schon lange Frust bläst über seinen Job, der überhaupt nicht zufrieden ist. Er ruft ihn in seine Nachfolge. Er heilt am Sabbat dann sogar noch einen anderen Mann. Und was ist das Ergebnis? Die Leute kommen zu ihm. Die Leute kommen zu ihm. Großzügigkeit der Liebe wirkt anziehend. Das ist das, da sind Menschen gerne, wo jemand großzügig ist und nicht eng und nicht immer vergleicht und nicht immer guckt. Der Wilhelm Busch, nicht der mit Max und Moritz, sondern der andere, der Evangelist, der Jesus unser Schicksal, also die Predigten aus diesem Buch geschrieben hat und vieles andere mehr, der oft unterwegs war, um anderen Jesus nahe zu bringen, der hat auch ein offenes Haus gehabt. Er hat oft so nach Konferenzen, nach Tagungen dann die Leute zu sich eingeladen und wurde zusammen gegessen. Und dann hat er gesagt, so, und wer jetzt nach dem Essen eine rauchen will, der geht da auf den Balkon. Gab nämlich welche unter seinen Gästen, die gerne eine rauchten, und es gab aber andere, die sagten, also als Christ rauchen, das geht ja überhaupt nicht, nicht wahr? Und so weiter. Und dann sagte er, und wer einen Schnäpsel trinken will, der geht da in die Ecke, da hatte er seine Bar. Es gab nämlich da welche, die aus Süddeutschland waren und gerne mal einen Schnaps nach dem Essen tranken, wo die anderen wieder sagten, also Alkohol als Christ geht ja überhaupt nicht. Und wer sich hinlegen will, geht nach oben, und wer noch ein bisschen diskutieren will, sitzt hier. Und dann hat er was gesagt, das haben viele von ihm bezeugt und ist auch schriftlich festgehalten, hat gesagt, in diesem Hause darf man alles, nur einem anderen nichts übel nehmen. In diesem Hause darf man alles, nur nicht dem anderen was übel nehmen. Das ist eine Großzügigkeit der Liebe. Und das war kein Mensch, der sagte, egal oder so. Nein, nein, nein. Der sagte, es ist ganz wichtig, dass wir bei Jesus bleiben, aber dass wir in vielen Dingen großzügig in der Liebe urteilen. Wir wollen demnächst hier auch wieder Kirchenkaffee anbieten. Und wir wollen, wenn es geht, Weihnachten für alle feiern miteinander. Und da gibt es gute Gründe, dem fern zu bleiben und zu sagen, nein, das will ich jetzt ganz bewusst nicht. Und es gibt auch sicher gute Gründe, da Gefahren zu sehen. Aber es gibt genauso gute Gründe, auch die Gemeinschaft wieder anzubieten. Und das ist so, das wäre zum Beispiel einer dieser Punkte. Trauen wir uns gegenseitig zu, dass der andere, auch wenn er anders als ich denkt und entscheidet, das verantwortlich vor Gott tut. Diese Großzügigkeit der Liebe in den vielen praktischen Dingen, die uns oft so auseinanderbringen. Und da könnten wir jetzt ganz viel aufzählen, was in der Gemeinde da trennen kann. Trauen wir uns gegenseitig zu, dass der andere verantwortlich vor Gott entscheidet. Gemeinde braucht keinen Gleichschritt und wir brauchen keine Verurteilungen. Wir sind nämlich nicht die Herren unseres Glaubens und nicht die Herren des Glaubens anderer. Dieser Herr des Glaubens bleibt alleine Gott. Und da kommen wir zum Dritten, was Jesus sagt. Zum Schluss, damit setzt er den I-Punkt drauf und sagt, deswegen ist der Menschensohn, damit meint er sich, der Sohn Gottes, ein Herr auch über den Sabbat, über die ganzen Weisungen, über das alles, was wir da als Gesetz für uns erkennen. Diese Welt bleibt unter Gottes Herrschaft. Auch unsere Fehler nehmen Sie Gott nicht aus der Hand. Es hängt nicht alles an uns. Das ist kein Freibrief für Gleichgültigkeit und alle fünfe gerade sein lassen oder so. Nein. Aber wir werden trotz aller Bemühungen die Welt nicht retten. Und der entscheidende Unterschied ist das Motiv. Es ist ein Unterschied, ob ich verantwortlich lebe, weil ich Angst habe, dass sonst alles den Bach runtergeht. Oder ob ich verantwortlich lebe, weil ich mich Gott gegenüber verantwortlich fühle, von ihm beschenkt und weil ich seine Geschenke nicht ruinieren will. Das ist der entscheidende Unterschied. Bei der zweiten Verantwortlichkeit macht sich nämlich die Angst aus dem Staub. Und bei der ersten ist sie immer dabei. Wenn ich es nicht schaffe, wenn wir es nicht reißen, dann ist alles zu spät. Es gab einen bedeutenden Theologen, der hieß Karl Barth. Manche haben den Namen vielleicht schon mal gehört. Da haben ganz viele Leute bei ihm studiert und von ihm ganz viel gelernt. Er hat dicke Bücher geschrieben. Und er hatte einen guten Freund, den Eduard Thurneisen. Und dann haben die manchmal miteinander telefoniert, die lebten beide in der Schweiz. Und an seinem letzten Abend, das wusste der Karl Barth noch nicht, das ist sein letzter Abend, das weiß ja keiner meistens, aber da hat er mit dem Eduard Thurneisen nochmal telefoniert. Das war 1968, in einer Zeit, in der auch ganz viel drunter und drüber ging, innenpolitisch, und es gab den Kalten Krieg und es war immer die Sorge, dass Atomwaffen fallen und so weiter. Und in diesem Telefonat, das hat der Eduard Thurneisen später aufgeschrieben, da hat der Karl Barth gesagt, ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben vom Himmel her. Es wird regiert. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Das hat der Karl Barth da dem Eduard Thurneisen gesagt, der auch voller Sorgen war über die Entwicklungen, die sich gerade so abzeichneten. Es wird regiert, auch in Zeiten des Klimawandels, den haben wir ja inzwischen schon fast vergessen, und auch in Corona-Zeiten. Die Welt bleibt unter Gottes Herrschaft. Und deswegen kommt alles darauf an, dass wir mit ihm verbunden bleiben. Was machen eigentlich die Jünger in der Geschichte? Was kann man von denen lesen? Steht nur, sie gingen durch das Kornfeld. Die Ähren haben sie auch noch abgeknuspert, richtig, aber sie gingen. Und davor steht, Jesus ging. Das heißt, sie gingen ihm nach, sie gingen mit ihm, sie waren mit ihm verbunden. Und das ist die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir mit Jesus gehen. Das ist entscheidend. Dass wir bei allem Abstand halten, keinen Abstand zwischen ihm und uns entstehen lassen. Dass wir mit ihm verbunden bleiben in dieser Zeit. Und das passiert, wenn wir uns hier im Gottesdienst treffen, das passiert, wenn wir in der Woche in unserer Bibel lesen oder früh nicht gleich Radio Lausitz einschalten, um die neuesten Zahlen zu hören, sondern vielleicht erstmal einen Evangeliumsrundfunk, um die Losung zu hören oder ein Tagesgebet oder sowas. Das passiert, wenn wir uns Briefe schreiben, uns anrufen, uns ermutigen. Das ist entscheidend, dass wir mit ihm die Verbindung halten, die Gemeinschaft mit ihm. Und dazu gibt es ja auch den Feiertag. Dazu brauchen wir den Sonntag und die Gemeinschaft mit den anderen. Und deswegen wollen wir alles versuchen, um das aufrechtzuerhalten und nicht wieder zu verlieren. Aber dann gibt es eben auch die große Weite, wie ich diesen Tag besonders und schön gestalten kann. Und für manchen mag das sogar die Arbeit im Garten sein. Lasst uns die Geschenke Gottes genießen. Amen.